Vielen Dank für diese wunderschöne Zeit des Lobpreises. Ich glaube, vielen von uns stehen so ein bisschen die Tränen in den Augen. Ich weiß, also mir ist es jedenfalls an einigen Stellen so gegangen, auch wenn man spürt, dass da ein Gott ist, der sich wirklich um uns kümmert, der zu uns spricht und der unser Leben berühren möchte, auch wenn wir vielleicht leer sind, auch wenn ihr vielleicht hergekommen seid aus einer schwierigen Situation, dann ist dieser Gott da, der auf uns wartet und der uns weiterhelfen möchte. Ich freue mich, dass wir jetzt Zeit haben, auf das Wort Gottes zu hören und gemeinsam einige Stellen in der Bibel anzusehen. Und ihr könnt die Präsentation starten. Ich habe meinen Weiterklicker vergessen, aber die Friederike könnte mal eben unter meinen Stuhl gucken. Da steht ein Kästchen, wenn du mir das bringst, dann geht es auch gleich weiter. Aber du kannst dir Zeit lassen. Ich brauche sowieso ein bisschen, bis das dann soweit ist. Dankeschön, Friederike. Ja, ihr seht, dass ich mit euch über Berge sprechen möchte. Ich sage vorweg, dem einen oder anderen wird das vielleicht aus einem anderen Kontext jetzt ein bisschen bekannt vorkommen, aber ihr könnt euch entspannen. Es wird keine reine Wiederholung sein, obwohl die ja auch manchmal nicht schadet. Und ich denke, für viele ist es auch nochmal was Neues. Berge. Ich weiß, dass viele von euch Berge mögen. Manche von oben. Viele vielleicht auch von unten. Wir hatten mal einen Freund, der in der Schweiz lebte, also es war ein Freund meiner Eltern, so ein dem Leben, den Genüssen des Lebens sehr zugewandter Mensch, und der sagte immer, sein Prinzip ist Kirchen von außen, Berge von unten und Gasthäuser von innen. Aber so kann man auch in der Schweiz wunderbar leben. Er hat das auch getan. Ich persönlich gehöre zu denen, die auch gerne mal raufgehen auf den Berg. Man kann es ja auch zum Teil mit Hilfsmitteln machen, Seilbahnen oder so. Ich glaube, das ist ein Thema, das vielen nah ist. Und wir sind ja hier auch am Rand des Bergischen Landes, in dem es zwar keine richtigen Berge gibt, aber doch ein paar schöne Hügel und Landschaft. Und ich weiß, dass viele das von euch auch genießen. Und Berge sind in der Tat etwas ganz Besonderes. Berge haben immer schon für Menschen auch eine Bedeutung gehabt, die darüber hinausgeht. Da ist irgendein Ding, da kann man hochgehen. Oder wenn man oben steht, kann man runtergucken. Es hat immer schon mehr bedeutet. Und es gibt Berge, die Menschen bis heute faszinieren. Das ist nicht nur der Mount Everest, das sind auch andere Berge. Ihr wisst ja, dass der amerikanische Präsident vor einiger Zeit einen Berg umbenannt hat, den höchsten Berg Nordamerikas, der lange Zeit Mount McKinley hieß, nach irgendeiner amerikanischen Geschichtsgröße, die für uns nicht so von Bedeutung ist. Und er hat diesen Berg jetzt kürzlich zurückbenannt in die Ursprache der Ureinwohner. Das ist in Alaska und jetzt heißt dieser Berg wieder Denali, der Große. Also auch eine Verbeugung vor der Tradition der Menschen, die dort ursprünglich gelebt haben und für die dieser Berg eben mehr ist als einfach nur eine Stelle, wo es ganz lange bergauf geht. Es ist irgendwie etwas Besonderes. Ich lese gerade einen Roman von Franz Werfel, der sich mit der Geschichte der Armenier auseinandersetzt, die diesem Völkermord zum Opfer gefallen sind, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein Wort, das man ja in bestimmten Ländern Europas in dem Zusammenhang immer noch nicht benutzen darf. Und da hat Franz Werfel einen Roman geschrieben über Dorfbewohner, die sich auf einen Berg geflüchtet haben und auf diesem Berg tatsächlich in der Lage waren, diesem Massaker, diesem Völkermord zu entgehen. Und dieser Roman heißt Die 40 Tage des Musa Dagh. Musa Dagh heißt dieser Berg und da hört man auch im Deutschen raus, da steckt Moseberg drin. Das war schon seit Jahrtausenden ein heiliger Berg und in der Tradition dieser Gegend der Berg, auf dem Mose auch die wichtige Begegnung mit Gott hatte. Und Franz Werfel hat das ganz bewusst so aufgeladen, diese Erzählung mit diesem biblischen Motiv des Moseberges und hat dann eben auch die 40 Tage gewählt. Historisch waren das wohl mehr, war das wahrscheinlich sogar 50 Tage, aber ihm war wichtig, dieses heilige Motiv an der Stelle aufzugreifen. Also Berge sind etwas Besonderes und das gilt nicht nur im allgemeinen menschlichen Verständnis, sondern natürlich auch da, wo wir in die Bibel gucken, ins Alte Testament. In der Tat, Mose hat die 10 Gebote auf dem Berg empfangen, in der Gegenwart Gottes. Und auch der andere ganz große Mann des Alten Testamentes, Elia, ist der Mann, der auf dem Berg seine wichtigste Gottesbegegnung hatte, in seiner größten Krise, als er ganz am Ende ist und glaubt, alleine übrig geblieben zu sein. Man kann ja, und ich weiß nicht, ob ihr das aus eurem eigenen Leben kennt, man kann ja in der tiefsten Krise sein, es kann einem ganz schlecht gehen, aber wenn man ehrlich ist, ist man gleichzeitig immer noch sehr selbstverliebt und sehr auf sich bezogen. Und so war es auch bei Elia. Er war in der tiefsten Krise seines Dienstes, aber er war überzeugt, ich bin allein übrig geblieben. Ich bin eigentlich der Einzige, auf den du dich noch verlassen kannst. Und da schenkt ihm Gott auf diesem Berg eine ganz besondere Begegnung in dem leisen Säuseln und zeigt ihm seine Gedanken. Ja, und jetzt möchte ich mit euch aber heute nicht ins Alte Testament gucken, sondern fast ausschließlich ins Neue und möchte mal eine Bergbiografie von Jesus mit euch durchgehen. Man kann ja manche, die hier sitzen, je nachdem, wie viel ihr schon mit Bergen gemacht habt, können ja ihr Leben vielleicht auch anhand von Bergen erzählen, wann sie auf welchem Berg waren. Man kann das ja auch verschieden machen. Manche können ihr Leben auch anhand von Autos erzählen. Ist jetzt im Moment für VW-Besitzer eine besonders traurige Geschichte unter Umständen. Aber so kann man das ja machen, ne? Damals, da hatten wir den braunen Kadett und so kann man sein ganzes Leben anhand von Autos erzählen. Das ist mit Jesus, mit der Geschichte von Jesus nicht möglich. Aber anhand von Bergen kann man die Geschichte von Jesus schon durchgehen, denn Jesus lebte ja in einer bergigen Gegend. Er kam aus Galiläa, da gibt es Berge und sein Wirken hat zu einem anderen, natürlich sehr wichtigen Teil in Judäa stattgefunden und das sind alles Gegenden mit Bergen. Und das möchte ich mit euch machen, ein paar Stationen durchgehen und die meisten davon sind ganz bekannt. Jeder, auch diejenigen, die vielleicht in der Bibel nicht so gut zu Hause sind, wissen, dass es irgendwann mal einen Moment gab, wo Jesus auf einem Berg stand und diese berühmte Bergpredigt gehalten hat, wo so Sätze drin vorkommen wie liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liebt eure Feinde. Das ist die Bergpredigt, die hat Jesus auf einem Berg gehalten. Dann weiß auch jeder, dass Jesus mal auf einem Berg war. Und noch bekannter ist nicht, dass er da auf dem Berg war, alleine mit Gott, sondern dass es in der Nähe von einem See war, auf dem seine Jünger in Seenot waren. Und dann ist Jesus mitten in der Nacht auf übernatürliche Weise zu ihnen gekommen und ist auf dem Wasser gegangen. Da kam Jesus von einem Berg. Auch eine ganz berühmte Geschichte. Und ein nicht weniger bemerkenswerter Punkt in der Biografie von Jesus ist der Moment, wo er mit 3 seiner Jünger, nicht mit allen, nur mit 3, auf einen Berg steigt und oben auf dem Berg wird Jesus vor den Augen der Jünger umgestaltet. Er wird verklärt, sein ganzer Körper leuchtet und sie können Jesus in dieser herrlichen Gestalt sehen. Und dann kommen Mose und Elia dazu, es gibt ein Gespräch. Und schließlich kommt die Herrlichkeit Gottes selbst und eine Stimme, die sagt, Jesus, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Eine ganz berühmte Berggeschichte in der Biografie von Jesus. Die sind dann anschließend wieder runtergegangen von diesem Berg und unten war ein Vater mit seinem Sohn, mit seinem kranken Sohn und die anderen Jünger, die hatten vielleicht da gewartet und die anderen Jünger konnten diesen Sohn nicht gesund machen. Was ihnen sonst durchaus möglich gewesen wäre. Denn Jesus hatte ihnen diese Vollmacht verliehen, aber diesen Jungen konnten sie nicht gesund machen und Jesus tut es dann selbst nach einem ganz bemerkenswerten Gespräch. Ein anderer wichtiger Berg. Ja, und natürlich ist auch Golgatha mindestens ein Hügel, ganz genau weiß man das ja nicht, aber in allen traditionellen Darstellungen, die ich dazu kenne, ist es auch ein Berg, ein Hügel, auf dem Jesus sein Leben für uns alle gelassen hat. Und dann vielleicht der letzte Berg, der Berg, auf dem Jesus dann mit seinen Jüngern noch einmal steht, der Berg, von dem aus er wieder zu seinem Vater geht. Und bevor er das tut, sendet er seine Jünger in diese Welt mit diesem berühmten Missionsbefehl. Also das sind so ein paar Berge im Leben von Jesus. Vielleicht habe ich noch welche vergessen. Ach, einen will ich euch noch nennen. Das ist jetzt kein tatsächlicher Berg, aber das kennt auch jeder. Jesus hat ja mal dieses berühmte Wort in seiner Predigt gesagt: Wenn ihr Glauben habt, so klein wie ein Senfkorn, dann könntet ihr Berge versetzen. Also das ist kein buchstäblicher Berg, aber auch ein sehr wichtiger Berg in dem, was Jesus bewegt hat. Und auch darauf will ich dann nachher noch zu sprechen kommen. Ja, jetzt gehen wir mal los und fangen an mit einem Berg, den ich jetzt gar nicht erwähnt habe, der aber in der Tat, wenn man das Leben von Jesus durchgeht, vielleicht so der allererste Berg ist. Und darüber berichten mehrere Evangelisten. Ich habe jetzt hier mal mir die Stelle rausgesucht aus Matthäus 4 und die möchte ich euch auch einmal ganz wörtlich vorlesen. Jesus ist ja, nachdem er aufgewachsen war, groß geworden ist, erwachsen wurde, getauft worden von Johannes dem Täufer, ein wichtiger Moment auch in seinem Leben. Und unmittelbar nach dieser Taufe geht Jesus in die Wüste, um dort 40 Tage zu fasten, und dort begegnet ihm der Versucher. Satan versucht ihn, der Teufel, wie das Matthäus-Evangelium hier sagt. Und es sind drei Versuchungen, denen Jesus hier begegnet. Und die dritte davon, da heißt es in Matthäus 4, Vers 8, wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Also ich fand es sehr bemerkenswert, dass das der erste Berg ist, auf dem Jesus steht, der Berg der Versuchung. Und in der Tat ist dieses Bergthema eins, das auch mit Versuchung viel zu tun hat. Wenn man so ganz nach oben will, wenn man so in die besondere Gegenwart Gottes will, wenn man es so besonders ernst meinen will, dann kann man erleben, dass das auch ganz viel mit Versuchung zu tun hat. Und dass sich da die Frage stellt, wer soll denn hier eigentlich an Bedeutung und an Größe gewinnen? Bin ich das oder bleibt das Gott, dessen Bedeutung hier im Mittelpunkt stehen soll? Und es ist bemerkenswert, dass auch im Leben von Jesus diese Frage ganz am Anfang steht, dass sich die auch für Jesus gestellt hat. Das ist auch rein menschlich gesehen durchaus eine Frage gewesen. Das ist ja hier eine Versuchungsvision, die Jesus hat, aber die hat ja auch einen realen Hintergrund. Jesus war ja zu diesem Zeitpunkt ein ganz beliebter Mensch. Er nahm zu, sagt das Lukas-Evangelium, an Gunst bei Gott und den Menschen. Das heißt, er hatte Erfolg, das, was er tat, gelang ihm, die Gunst Gottes war da und er war beliebt zu diesem Zeitpunkt. Die Menschen haben ihn gemocht. Jesus war ein Mensch, der sich hinstellen konnte und sofort war da eine Riesenmenge unter zugehört. Was für eine gigantische Begabung, Dinge zuspitzen zu können. Und welche Möglichkeiten hätten jetzt mal ganz menschlich gesehen für Jesus darin gelegen? Wie viel Gutes hätte er auch auf diesem Weg bewirken können, wenn er das einfach mal in die Hand genommen hätte? Und das ist im Grunde genommen das, was ihm der Teufel hier vorlegt und ihm zeigt, du kannst das auch selbst machen. Du kannst das auch selbst in die Hand nehmen. Auch erschreckend, wenn der Teufel hier sagt, ihm alle Reiche dieser Welt zeigt und sagt, das habe ich alles in der Hand. Da bin ich überall mit im Spiel. Und wenn wir heute in die Welt gucken, merken wir, das ist immer noch wahr. Das bleibt immer noch wahr. Und die Frage war für Jesus, welchen Weg schlage ich ein? Ich glaube, wir stehen ja nicht in solchen Versuchungen, diese Optionen öffnen sich vielleicht für die meisten von uns nicht. Aber es gibt immer wieder so Momente, wo du vielleicht auf einem Berg stehst und auf dein Leben guckst und dich nochmal fragst, was mache ich? Und welche Option wähle ich? Und es ist absolut beeindruckend, welchen Vers Jesus hier hat. Und dass er sagt, ich möchte mein Leben einzig und allein in die Hand Gottes legen.
Und ich will alle Optionen, die dem widersprechen, für mich nicht wählen. Und das ist die große Frage, glaube ich, die sich für uns immer wieder stellt. Wenn wir so auf dem Berg stehen, dann müssen wir uns erstmal fragen, mit wem will ich in meinem Leben unterwegs sein? Vor wem will ich mich niederbeugen? Und dann können wir dieser Versuchung aus dem Weg gehen. Ich habe hier nochmal zwei andere Bibelstellen. Ich weiß gar nicht, das könnt ihr vielleicht gar nicht so gut lesen hier. Die Bibelstellen sind ein bisschen klein geschrieben. Auch in Markus 5, Vers 5 gibt es diesen Mann mit den vielen Dämonen. Der ist auch auf den Bergen unterwegs. In der Offenbarung gibt es die Frau, die auf den sieben Bergen sitzt. Also da ist immer auch die andere Seite da. Und wie gut ist es, sich hier an Jesus zu orientieren. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und es müssen nicht immer große Fragen des Lebens sein, das können manchmal auch ganz kleine Fragen im Leben sein, wo ich mich nochmal neu fragen muss, in welche Richtung gehe ich? Und auf welchen scheinbaren Vorteil bin ich jetzt bereit zu verzichten, weil mein Leben in der Hand von Jesus bleiben soll. Nächster Berg. Mit Jesus auf dem Berg, anders leben. Das habe ich schon gesagt und diesen Berg haben wir vorhin schon kurz angeschaut. Jesus hält auf diesem Berg vielleicht seine berühmteste Predigt, die Bergpredigt, wie sie dann auch gerne genannt wird. Und da geht es um die Frage, nach welchen Prinzipien gestalte ich mein Leben? Wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, zu sagen, ja, das soll auf Gott ausgerichtet sein, mein Leben. Und dann ist es so großartig, wie Jesus anfängt und uns dann zu sagen, willst du glücklich sein? Und uns erläutert, was glückliches Leben bedeutet. Was es bedeutet, nach anderen Prinzipien zu leben, seine Feinde zu lieben, was richtiger Umgang mit Geld bedeutet, wie ich mit den Sorgen in meinem Leben fertig werden kann. Und am Ende sagt Jesus, und wenn du so lebst, dann bist du wie ein Mann, der sein Haus auf den Felsen baut, der sozusagen auf diesem Berg ein Haus hat, ein festes Zuhause, das auch im Sturm stehen bleibt. Und ich dachte so, vielleicht ist das eine Einladung wert. Manche von euch haben ja ihre ganz festen Bibellesepläne, mit denen sie unterwegs sind. Da möchte ich euch auch auf gar keinen Fall von abbringen. Aber für alle, die da noch ein bisschen Platz haben oder die gar nicht mit so festen Programmen unterwegs sind, geh doch diese Woche mal mit Jesus auf den Berg und nimm dir diese drei Kapitel einfach mal vor, Matthäus 5 bis 7 und hör Jesus nochmal zu. Setz dich da mal hin und frag dich nochmal neu, was bedeutet das für mein Leben? Und wie kann ich anfangen, diese anderen Prinzipien zu leben? Das ist ja ein Regierungsprogramm, das Jesus da vorlegt. Für sein Reich, für das Reich Gottes, das mitten in dieser Welt stattfinden soll. Und diese Welt funktioniert nach so anderen Prinzipien. Und es ist immer wieder neu eine Herausforderung, sich da auf Jesus einzulassen. Ich bin gestern bei der Veranstaltung einer Gewerkschaft gewesen. Und da hielt jemand einen Vortrag über Union Busting. Also Union heißt ja auf Englisch Gewerkschaft und Union Busting heißt so ungefähr, wie werden Gewerkschaften und Leute, die sich für Gewerkschaften engagieren, fertig gemacht. Und das war ein so gruseliger Vortrag zu hören, dass es da riesige Anwaltskanzleien gibt, Psychologen, die sich irgendwas ausdenken, um Leute zur Strecke zu bringen und fertig zu machen. Jetzt ist es natürlich so, wenn man auf einer Gewerkschaftsveranstaltung sitzt, kann man nur erwarten zu hören, was Arbeitgeber Böses tun. Wahrscheinlich gibt es auch, wenn man jetzt auf einer Arbeitgeberveranstaltung gibt, vielleicht gibt es da ähnliche Vorträge. Aber mir hat das nur noch mal deutlich gemacht, mit was für Prinzipien zum Teil gearbeitet wird und was abläuft im Berufsleben inzwischen an manchen Stellen. Und jetzt wollen wir mal über Ehe und Familie und andere Dinge gar nicht reden. Was für Prinzipien herrschen in dieser Welt? Und die Frage ist, kann ich eine andere Ausrichtung wählen, trotzdem anders leben? Und ich glaube, da muss ich immer wieder zu Jesus auf den Berg gehen und mir das nochmal anhören und mir dieses auch und davon anfangen zu sagen, möchte ich glücklich leben, glückselig und so weiter. das, was Jesus uns da sagt. Also, ich lade euch ein, mit Jesus auf diesen Berg zu gehen. Vielleicht in dieser Woche, das sind 3 Kapitel, die kann man eigentlich jeden Tag einmal lesen, aber vielleicht teilt man sie sich auch ein. Jesus erwartet uns da und möchte uns zeigen, wie wir anders leben können. Aber Jesus ist meistens nicht auf Berge gegangen, um da Predigten zu halten, sondern er ist meistens auf den Berg gegangen für sich selbst, um selbst Ruhe und Zeit zu haben, um Gott zu begegnen. Denn das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ebene als die Frage, nach welchen Regeln und Prinzipien ich versuche, mein Leben auszurichten. Immer wenn ich das versuche, stoße ich ja an meine eigenen Grenzen. Und die kann ich nur überschreiten, wenn ich mich auf die Begegnung mit Gott und mit Jesus selber einlasse. Und es ist in der Tat eine bemerkenswerte Geschichte, als Jesus nach einem langen Tag sagt zu seinen Jüngern, fahrt schon mal los, ich gehe noch auf den Berg. Und dann heißt es in Matthäus 14, und als es Abend war, war er da selbst allein. Und das ist ein geistliches Leben, kann nicht funktionieren, wenn es nicht Momente gibt, wo du mit Gott ganz persönlich für dich alleine bist. Und das kann das ganze Leben so stark verändern. Und es ist bemerkenswert, wie das erzählt wird, dass Jesus, nachdem er diese Zeit alleine mit Gott hatte, zu seinen Jüngern nach unten gehen konnte, die mitten im Sturm, im totalen Chaos, in der Panik waren. Und Jesus ist so gelassen, dass er auf dem Wasser gehen kann. Das hat ja nicht nur eine buchstäbliche, sondern auch eine übertragene Bedeutung. Ich glaube, im Moment steht auf den Bestsellerlisten gerade ein Buch eines, ich weiß nicht, Psychologen, Philosophen zum Thema Gelassenheit. Das verkauft sich offenbar sehr gut, weil viele Menschen spüren, dass ihnen das im Leben fehlt. Jesus kann in dieser Situation so gelassen sein, dass er mitten im Sturm auf dem Wasser steht. Und deswegen ist es so eine großartige Chance, immer wieder diesen Moment zu suchen. Und auch Jesus konnte darauf in seinem Leben hier als Mensch nicht verzichten, das immer wieder neu zu suchen. Und je schwieriger die Situation ist, je heftiger der Sturm tobt, desto wichtiger wird das. Für Jesus war vielleicht die schwierigste Phase seines Lebens die letzte Zeit, als er in Jerusalem war. Als er da jeden Tag Stress hatte, jeden Tag angegriffen wurde und gleichzeitig wusste, ich habe das Kreuz vor mir und ich darf mich davon nicht abbringen lassen. Und in dieser Zeit, da steht im Lukas-Evangelium in Kapitel 21, da steht, dass Jesus jeden Tag in der Stadt war, aber er ging jeden Abend aus der Stadt raus und übernachtete auf dem Ölberg. Da ist er jeden Abend auf diesen Berg gegangen, weil er jeden Tag neu diese Gemeinschaft mit Gott brauchte, um das durchzustehen. Und es ist so schön, dass dieser Berg für uns offen steht. Und auf diesem Berg kann noch viel mehr passieren, wenn wir mit Jesus auf diesen Berg gehen. Die drei Jünger haben das erlebt. Als sie mit Jesus hochgingen, plötzlich sehen sie einen ganz anderen Jesus. Plötzlich sehen sie Jesus nochmal ganz neu. Und sie sehen, dass er wirklich derjenige ist, der alles in Händen hält. Und Jesus steht da oben mit Mose und Elia und er bespricht, heißt es in einem der Evangelien, den Ausgang, den er zu Jerusalem nehmen wollte. Ein Ort, wo man darüber sprechen kann, wie sollen Dinge weitergehen? Wie wird sich mein Leben weiterentwickeln, wenn ich die Perspektive auf diesen Jesus habe, der alles in Händen hält? Ein großartiges Angebot. Und das gilt nicht nur für Jesus, für die Sicht, die wir auf Jesus haben. Ich glaube, es gilt auch für die Sicht, die wir dann auf das bekommen, was Gemeinde bedeutet. Ganz am Ende der Bibel, in Offenbarung 21, da wird der Schreiber der Offenbarung, der Seher Johannes, auf einen hohen Berg geführt. Und da sieht er, wie die Stadt Jerusalem vom Himmel auf die Erde herunterkommt. Er hat eine völlig neue Sicht auf die Gemeinde. Johannes gehörte zu einer Gemeinde, die gerade dabei war, unterzugehen. Er war verbannt auf Patmos und die ganze Ostkirche, für die Johannes besonders steht, stand vor dem Untergang und vor dem Ende. Wir wissen, dass sich da auch historisch vieles verwirklicht hat. Und es ist so atemberaubend, dass Johannes auf diesen Berg geführt wird und er hat eine ganz andere Sicht auf diese Gemeinde. Und er sieht, dass diese Gemeinde die Welt verändern wird. Dass diese Gemeinde die Perspektive ist für die Welt. Und was für ein Geschenk ist das, wenn wir uns das von Jesus immer neu zeigen lassen. Wenn wir so unten im Tal sind, da sieht die Gemeinde nicht immer so schön aus. Da ist nicht alles so toll. Das kann ja auch gar nicht anders sein. Und die Gemeinde geht manchmal durch schwere Zeiten, weil es Druck von außen gibt. Und wenn es den von außen nicht gibt, dann sorgen wir von innen für den notwendigen Druck. Dann haben wir auch schwere Zeiten. Manchmal kann auch beides zusammenkommen. Aber das ist die Hoffnung der Welt, weil hier trotz allem sich das verwirklicht, was Jesus mit seiner Botschaft bedeutet. Und ich bin froh, dass wir das hier an vielen Stellen im Tal und auf dem Berg erleben. Ich glaube, wenn wir so im Lobpreis stehen wie heute Morgen, dann sind wir schon weit oben auf dem Berg und das tut so gut. Und das können wir mitnehmen auch an die Stellen, wo wir im Tal manchmal miteinander auch darum ringen müssen, wie geht der Weg weiter. Die Gemeinde bleibt die Hoffnung für die Welt. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke zu diesem Thema Begegnung mit Gott. Eine der schönsten Geschichten dazu ist die, wo Jesus mit einer Frau zusammen an einem Brunnen steht und sich unterhält darüber, was von Gott her wichtig ist. Und diese Frau ist verstrickt in einem Leben von Schuld und Verzweiflung und sozialer Isolation an diesem Jakobsbrunnen. In Johannes 4 wird das berichtet. Und irgendwann kommen sie im Gespräch auf die Frage, ja, was denn jetzt richtig ist? Die Frau ist Samariterin, Jesus ist Jude und die Frau sagt zu Jesus, ja, wir sagen, hier ist der heilige Berg, auf dem man Gott anbeten muss. Ihr sagt, in Jerusalem ist der heilige Berg, auf dem man Gott anbeten muss. Und da hat Jesus für sie dieses wunderbare Wort, dass die Zeit kommt, wo es weder dieser noch jener Berg ist, sondern wo die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Und das ist die Einladung, die er gibt. Und es ist so bemerkenswert, dass Jesus dann in diesem Gespräch und zu dieser Frau sagt, und der Vater sucht solche Anbeter. Und das gilt bis heute. Jesus und der Vater sucht die Menschen, die bereit sind, sich für seine Gegenwart zu öffnen und sich da entfalten zu lassen. Die Begegnung mit Gott. Ja, und wenn man oben auf dem Berg war, dann muss man auch irgendwann wieder runter. Das liegt auch in diesem Bergthema drin. Wir waren ja witzigerweise unabgesprochen, haben sich drei Familien aus der Gemeinde im Sommer auf Korsika getroffen. Wir hatten das einfach alle mal unabhängig voneinander so gebucht. Das war ganz toll und wir sind da auch gemeinsam auf einen Berg gestiegen. Auf Korsika ist es ja im Sommer sehr heiß, sehr, sehr heiß, ja. Unten an der Küste, wenn man versucht, da spazieren zu gehen, dann merkt man schnell, schwierig. Wir sind dann auf diesen Berg gestiegen, das war natürlich jetzt 2,7, kann man jetzt nicht mit dem höchsten Berg Amerikas vergleichen, aber wir haben dann festgestellt, das Wetter war traumhaft schön, dass wenn man oben war auf 2700 Meter Höhe, dann war es nicht mehr heiß. Da war es total angenehm. Wir konnten da mittags sitzen, total entspannt, wunderschön, der Blick. Und wir haben da wirklich lange gesessen. Und wir haben, ehrlich gesagt, im Nachhinein betrachtet, einen Moment zu lange da gesessen. Es hat dann noch alles gut gegangen, aber als wir dann runtergegangen sind, haben wir gemerkt, wir hätten vielleicht auch eine Viertelstunde eher aufbrechen können, weil dann kamen schon irgendwann wieder Wolken und man merkt dann auch, so ein Tag kann dann auch lang sein, wenn man runtergeht. Also von jedem Berg muss man auch zur richtigen Zeit wieder runter. Das ist ja bemerkenswert, dass in dieser Verklärungsgeschichte dieses Thema auch ausdrücklich angesprochen wird. Weil Petrus ja, als Jesus da mit Mose und Elia ist, alles ist wunderbar, die Größen sind zusammen, da sagt Petrus ja, Herr, das ist so schön hier oben, wir bauen hier jetzt Hütten, damit wir einfach bleiben können. Und da muss er lernen, nein, festwachsen hier oben, so war das nicht gedacht. Es geht auch wieder runter von diesem Berg, weil da unten Menschen sind, die darauf warten, dass ihnen geholfen wird. Und in dieser Geschichte vom Berg der Verklärung ist es dieser Vater mit seinem Sohn, der die Hilfe braucht. In einer anderen Geschichte, bei einem anderen Berg, auf dem Jesus gepredigt hatte, geht es einfach darum, dass da ganz viele Menschen gekommen sind, die zugehört haben. Und irgendwann sagen die Jünger: Herr, es wird jetzt langsam Abend, hier sind viele Leute, schick sie nach Hause, sonst wird das hier schwierig logistisch. Schick die Leute weg, die sind einfach auch unabgesprochen gekommen, die hatten sich ja gar nicht angemeldet. Die hatten auch keine Asylanträge gestellt und ihr Visum nicht dabei, die waren einfach da. Und die Jünger sind die Organisatoren, die sagen, das wird kritisch, Herr, entlass die Volksmenge. Und in einer dieser Begebenheiten sagt Jesus dann zu den Jüngern dieses wichtige Wort, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Es gibt manchmal so biblische Geschichten, die in bestimmten Situationen sich ganz stark aktualisieren. Und ich glaube, wir spüren im Moment alle in Deutschland, dass das eine hochaktuelle Geschichte ist, wo Jesus zu den Jüngern sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger wissen, das kriegen wir eigentlich gar nicht hin. Aber als sie sich auf den Weg machen, erleben sie, dass Jesus bereit ist, einzugreifen und das Wunder zu tun. Und deswegen bin ich froh, dass auch Leute hier in der Gemeinde sind, die sagen, ich kümmere mich darum. Hier sind Leute zu uns gekommen, die brauchen Hilfe. Und es geht jetzt nicht darum, danach zu fragen, warum bist du hier oder was war jetzt eigentlich genau los, sondern es geht um diesen Auftrag von Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Ich will damit jetzt nicht das ganze Thema kleinreden, das ist ja im Moment eine riesige Diskussion, die ist ganz, ganz schwierig, aber ich bin dankbar dafür, dass wir in dieser Gemeinde für diese Haltung stehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und das gilt auch da, wo es nicht um materielle Not geht, sondern um andere Nöte, um seelische Nöte, wo es um diesen Vater geht, der unten am Berg steht mit seinem Sohn, wo wir unsere ganze Hilflosigkeit spüren können. Und wie schön ist das, wenn Jesus in solche Situationen hineinkommt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir von diesem Berg auch irgendwann mal heruntergehen. Es gibt zwei Berufungsgeschichten im Neuen Testament, die mit der Biografie von Jesus zu tun haben. In Markus 3, Vers 13 lesen wir, dass Jesus auf einen Berg steigt und er ruft die Jünger zu sich, die er berufen wollte. Das ist die Berufung der 12 Jünger im Markus-Evangelium. Ganz interessant, wie das da geschildert wird. Ich lese es euch mal vor. Er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Also das ist ganz genau das, was es hier geht. Bei ihm sein, auf den Berg kommen, aber er beruft sie auch, um sie wieder auszusenden, um sie von diesem Berg wieder nach unten zu schicken. Und dieses Thema bleibt für die Jünger, für die 12 Jünger aktuell. Ganz am Ende steht Jesus wieder mit ihnen auf dem Berg, nach seiner Kreuzigung. Und er steht auf dem Berg und sagt, ich sende euch aus, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium und macht alle Menschen zu Jüngern. Deswegen ist es so schön, wenn wir mit Jesus auch von diesem Berg wieder runtergehen. Und ich nenne euch noch einen letzten Bibelvers, der mich in der Vorbereitung nochmal ganz besonders in diesem Zusammenhang bewegt hat. Und das ist Matthäus 18, Vers 12. Da geht es auch nochmal so im Nebensatz um den Berg. Das ist eine der Begebenheiten, wo Jesus seine Retterliebe erklärt und dieses Bild bringt von den 100 Schafen, von denen eins verloren gegangen ist. Und obwohl das nur eins von 100 ist, sagt der Hirte nicht, ach komm, ich habe noch 99, sondern er will dieses eine Schaf retten. Und in Matthäus 18, Vers 12 sagt Jesus das so, was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins davon sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende. 99 bleiben auf den Bergen. Aber der Hirte geht runter. Er sucht das Irrende. Und die Frage ist, ob wir mitgehen. Ob wir bei den 99 bleiben, die zurückbleiben müssen, die auch die Gegenwart Jesu dann nicht mehr haben, weil der Hirte schon auf dem Weg von dem Berg runter ist und das irrende Schaf sucht. Jesus lädt uns ein, mit ihm auf den Berg zu gehen und auch wieder herunterzukommen. Und dann ist das Großartige, dass wenn wir so unterwegs sind, dass Jesus uns dann sagt, dann ist wirklich alles möglich. Es ist interessant, dass dieses Wort, wo Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann können Berge versetzt werden. Das sagt Jesus genau in dieser Situation, als er mit den Jüngern von dem Berg runtergekommen ist und sie unten stehen und können diesen Jungen nicht gesund machen, die zurückgebliebenen Jünger. Und Jesus ist sehr zornig darüber, dass sie ihn nicht gesund machen konnten. Er ist richtig ungehalten, weil Jesus dieser Junge sehr, sehr wichtig war. Und nachher fragen die Jünger ihn, warum konnten wir ihn denn nicht gesund machen? Und da lautet im Matthäusevangelium die Antwort von Jesus genauso: Ja, wenn ihr Glauben hättet, wenn ihr mir vertrauen würdet, wenn ihr mich in die Situation reinholt, dann können Berge versetzt werden. Dann können außergewöhnliche Dinge passieren. Und wie großartig ist das, dass das bis heute noch gilt. Im Markus-Evangelium, ihr könnt es gerne mal zu Hause nachlesen, in Markus 9 läuft das Ganze ein bisschen anders ab von der Erzählung her, aber inhaltlich ist es das Gleiche. Da gibt es erstmal einen ganz spannenden Dialog zwischen diesem Vater, der den kranken Sohn hat, und Jesus, der nun gerade erleben musste, die Jünger, die neun Jünger, konnten da leider gar nichts machen. Und dann sagt Jesus, und dann sagt er zu Jesus, ja, wenn du etwas kannst, dann mach ihn gesund. Und dann sagt ja Jesus, naja, wenn du kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Und da kommt diese berühmte Antwort des Vaters, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und diese Antwort setzt das frei, dass Jesus wirksam werden kann. Das gleiche Thema, Berge können versetzt werden. Seinen Jüngern sagt Jesus dann, als sie ihn dann auch in dieser Erzählung fragen, warum konnten wir denn den Jungen nicht heilen, da sagt Jesus seinen Jüngern, ja, diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Da sagt Jesus seinen Jüngern, ja, aber das hängt davon ab, wie sehr ihr mit mir auch auf dem Berg gewesen seid, wie sehr ihr die Gemeinschaft mit mir gefunden habt. Erst das versetzt euch dann auch in die Lage, diese Dinge zu tun, auf die Menschen so sehr warten. Ich glaube, wir wissen alle, dass es hier nicht um buchstäbliche Berge geht, die versetzt werden sollen. Hat Jesus meines Wissens nie gemacht, auch nie versucht, seine Jünger später auch nicht, obwohl die ja noch Größeres getan haben. Hier geht es um übertragene Berge. Aber das ist etwas ganz, ganz Großartiges, wenn Dinge in Bewegung kommen. Und wir alle wissen, das Unbeweglichste bin ich in der Regel selbst. Ein Bruder gab mir dazu noch ein wunderschönes Wort mit aus Jesaja 55. Für alle, die sich gegen die Bergpredigt entscheiden wollen, in der nächsten Woche was anderes lesen wollen, habe ich hier noch einen zweiten Tipp. Alternative Jesaja 55, ein Traumkapitel im Alten Testament. Wunderbar, wie das Evangelium da im Alten Testament schon verkündigt wird. Und da heißt es ganz am Ende, denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Und jetzt passiert etwas, dass Dinge, die normalerweise ganz unbeweglich sind, plötzlich in Bewegung geraten. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Also wenn das möglich ist, dann bin ja sogar vielleicht ich zu bewegen. Dann komme ja sogar vielleicht ich als Berg auch in Bewegung. Dann wird ja vielleicht tatsächlich alles möglich. Ja, und ich will schließen mit diesem Berg, mit diesem Hügel Golgatha, an dem das alles möglich gemacht wurde. Das war kein Schnipp, wir reden hier nicht über einen Befehl göttlicher Macht, wir reden hier darüber, dass das alles möglich ist, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Berge versetzen ist so toll. Aber das Neue Testament sagt uns auch, es gibt noch etwas, das darüber hinausgeht. In 1. Korinther 13 im großen Kapitel der Liebe im Neuen Testament, da sagt Paulus am Anfang, wenn ich alles hätte und wenn ich allen Glauben hätte und sogar Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, dann wäre das alles wertlos. Und das ist das, was dieser Hügel Golgatha bedeutet, dass hinter all dem die Liebe Gottes steht und dieser Jesus, der bereit ist, in dieser Liebe für uns alles auf sich zu nehmen. Das Alte Testament sagt in Jesaja 54, Vers 10 deswegen auch, selbst wenn Berge weichen und Hügel wanken, meine Liebe soll nicht von dir weichen. Und Jesus ist für uns an dieses Kreuz gegangen und er hat diesen weiten Weg auf sich genommen. Er hat Hass in Liebe verwandelt und ich glaube, das ist das, was uns immer wieder einladen sollte, auf diesen Berg hinauf in die Gegenwart von Jesus und dann auch wieder vom Berg hinunter, um mit ihm gemeinsam zu erleben, dass diese Welt sich verwandeln kann. Ja, das war's, was ich euch sagen wollte über Berge heute Morgen. Und jetzt erlaubt ihr mir vielleicht noch einen ganz kleinen, wie nennt man das, Vorausblick, Appetizer, wie auch immer, mit Blick auf den zweiten Gottesdienst. Wir haben heute ja wieder viel Besuch im zweiten Gottesdienst und haben im Vorfeld überlegt, da wiederholen wir nicht die Predigt aus dem ersten Gottesdienst, sondern machen etwas anderes. Ich zeig's euch nur mal. Ihr habt ja wahrscheinlich auch alle schon was vor, aber vielleicht sagt ihr, naja, wenn ich jetzt nachher einen Kaffee getrunken habe, dann ist es eigentlich eine Riesenchance, Menschen zu begegnen aus anderen Ländern und vielleicht auch nochmal einen frischen Impuls aus dem Wort Gottes zu bekommen. Wir machen diesen Gottesdienst nicht so lange, weil ja auch nicht alle sprachlich allem so ganz folgen können. Es wird nur, denke ich, eine knappe Stunde sein. Aber da wird es dann um den Psalm 23 gehen. Einer der besten Texte, den die Bibel sicherlich für uns zu bieten hat. Ein Riesengeschenk. Und ein Text, den man immer wieder neu entdecken kann. Man denkt ja manchmal, da weiß ich schon alles. Ich habe jetzt in der Vorbereitung wirklich noch neue Dinge gelernt. Es würde mich überraschen, wenn das nicht anderen auch so gehen würde. Und eins möchte ich euch so mitgeben, was ich auch im Internet gefunden habe. Das kann man über Wikipedia finden. Eine Pfarrerin hat sich mal überlegt, wie kann ich denn diese Worte auch für moderne Menschen zugänglich machen? Und da gibt es viele lustige Dinge, zum Beispiel für Eisenbahner, für Seefahrer, gibt es den Psalm 23. Ich habe ihn jetzt hier mal, und deswegen lese ich es auch vom Handy aus vor, für Leute, die gerne am Computer sitzen. Der Herr ist mein Programmierer, ich werde nicht abstürzen. Er hat seine Software auf die Festplatte meines Herzens installiert. Alle seine Befehle sind benutzerfreundlich. Seine Hinweise lassen mich die richtige Wahl treffen. Auch wenn mein Leben nicht frei ist von Viren, fürchte ich keinen Absturz. Denn du bist mein Backup. Dein Passwort beschützt mich Tag und Nacht. Du lässt mich frei wählen. Du gewährst mir Hilfe auf Tastendruck und dein Service ist kostenlos. Updates und Mails sind für mich auf einer Datei gespeichert mein Leben lang und mein Ordner wird eingebettet bleiben in den seinen gesichert, immer da. Ich lade euch ein, wenn ihr Lust und Zeit habt, einfach zu bleiben und etwas Neues auch über den Psalm 23 noch zu entdecken. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Sonntag.
Darf ich die, Sabine, noch, kannst dich noch vorne hinsetzen, darf ich die Musiker noch mal kurz nach vorne bitten, dass ihr